Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Rauschfunk, dem Podcast über Drogen und alles, was so drumherum gehört, von Chillout Potsdam, dem Verein für akzeptierende Drogenarbeit. Ja, wir hatten uns letztes Mal schon in einer Folge mit dem Thema Benzos und den Basics, was sind Benzos eigentlich, auseinandergesetzt. Und das hat ja auch einen gewissen Grund, warum wir uns damit beschäftigen, weil es gerade irgendwie ein ziemlicher Hype ist. Und weil irgendwie Benzos eigentlich, ja, es sind so verschreibungspflichtige Medikamente und auf einmal sind die aber total irgendwie in so einer Mainstream-Kultur angekommen. Irgendwie taucht es in ganz vielen Hip-Hop-Videos auf und ja, man fragt sich so ein bisschen, was ist denn da eigentlich passiert? Die Frage hat sich die Ada auch schon mal gefragt. Die war nämlich Praktikantin bei Chillout. Hallo Ada.
Hallo.
Genau, und du hast dich damit ein bisschen näher beschäftigt und hast auch sehr viel mehr Ahnung davon als ich, von dieser ganzen Musik, die da drumherum ist. Und genau das ist das, worüber wir uns in dieser Folge unterhalten wollen. Also, was steckt da eigentlich hinter? Warum rappen auf einmal so viele Deutschrapper auch darüber? Was ist da eigentlich der Reiz von? Weil das ist ja schon was anderes als Koks oder als Gras, so. Das ist ein bisschen seltsam. Genau, und was ist Cloudrap? Was steckt da so ein bisschen hinter? Das wollen wir uns heute alles mal so ein bisschen angucken. Und ja, um mal so richtig reinzukommen, hören wir natürlich als erstes gleich ein Stück aus genau diesem Genre. Und Ada hat da schon was mitgebracht.
Ja, also als ersten Song, gleich erstmal als einen großen Einstieg, hören wir jetzt Research Benzos von Negative OG.
Ja, wie hast du denn jetzt eigentlich angefangen, dich mit dieser Musik zu beschäftigen und ja, diesem Thema im Allgemeinen?
Also mit Hip-Hop oder Rap beschäftige ich mich eigentlich schon ziemlich lange oder eigentlich seit meiner Kindheit. Bin so mit Agro Berlin und so irgendwie groß geworden und in meiner Jugendzeit dann auch, weiß ich nicht, viel sowas gehört, aber dann auch so zum Beispiel Zugezogen Maskulin, was so ein bisschen antifaschistischer oder politischer Trap auch ist, aber das kam eben so 2015 oder so hoch und habe eben dann auch schon eigentlich Interesse an diesem Genre gefunden und habe dann sozusagen auch die Entwicklung irgendwie davon mitbekommen und habe da eben auf jeden Fall diesen Wandel in irgendeiner Form schon auch gesehen, wie es immer mehr oder wie der Fokus immer mehr auf eben verschreibungswichtige Medikamente geht und sich eben Künstler ausschließlich dadurch irgendwie identifizieren und das nicht nur eigentlich so Teil des Games oder des Lifestyles ist, sondern wirklich so, das ist eigentlich alles. Man benennt sich danach, man benennt Alben danach, Tracks und es geht eigentlich fast ausschließlich um nichts anderes, wie man noch in dem Song mehr oder weniger gehört hat. Er schmeißt wild mit Research Benzo Namen um sich und das als so eine Form von Angeben eigentlich. Das ist, hat sich auf jeden Fall schon irgendwie geändert in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt.
Flexen nennt man das, glaube ich, auch, ne?
Bitte?
Flexen
nennt man Flexen, ich wollte jetzt, ich hätte es fast gesagt, aber dachte mir, das ist vielleicht ein bisschen zu szenetypisch. Jetzt Flexen.
Ja, wir wollen das ja auch verstehen, ne?
Ja, also, genau, auf jeden Fall, das ist das große Ding. Und das ist auf jeden Fall, ja, man flext mit Medikamenten. Das ist auf jeden Fall ein großer Teil der Szene geworden. Und ich, ich weiß nicht, ich interessiere mich schon immer fürs Genre, aber in dem Kontext, dass ich natürlich Potsdamerin bin und hier groß geworden bin, auch ja irgendwie die Subkultur kenne und man sich generell fast dorfartig kennt, dass ich auch irgendwie natürlich mitbekommen habe, wie sich das in meinem Freundeskreis, aber auch in anderen Freundeskreisen langsam so ein bisschen eingeschlichen hat oder fast verbreitet hat, verschreibungswichtige Medikamente als Partydrogen oder auch als Chilldrogen zu konsumieren. Mhm. Und das finde ich eigentlich spannend, weil es ja irgendwie fast ein bisschen paradox ist, dass man sich so als Kind oder Jugendlicher oder junger Erwachsener mit Medikamenten, die man im hohen Alter oder erst bei schweren Verletzungen braucht, zudröhnt.
Ja. Ja, genau, das ist auch das, was ich daran so, also seltsam, aber auch so faszinierend irgendwie finde.
Ja.
mein eigener Zugang ist auch ja durchaus persönlicher. Ich habe mich eigentlich, also ich höre zwar auch so Hip-Hop, aber eher so, ja, so etwas klassischeren, so 90er Jahre, das ist eher so das, was ich so höre. Und konnte auch ganz lange mit diesem Trap und diesen spirrigen Beats irgendwie gar nicht so viel anfangen und das nicht so richtig verstanden. Das ist so eine ganz merkwürdige Ästhetik für mich gewesen. Auf jeden Fall ist vor 3 Jahren ein Freund von mir verstorben an einer Kombination mutmaßlich von Benzos und Opioiden. Und ja, das war ein ziemlicher Schock so für mich und auch viele, viele Leute im Umfeld. Ja, weil er eben auch so Anfang 20 war und eigentlich so mitten im Leben stand. Aber eben, ja, auch ein etwas zerrissener Charakter war und ja, und auch sehr viel diese Musik gehört hat. Also unter anderem XXXTentacion und Lil Peep. Ja, und ich wusste das und ich konnte davor, wie gesagt, nicht so richtig viel damit anfangen. Und erst so nach diesem Ereignis, also nach dem Todesfall, habe ich dann so ein bisschen aus Interesse so, einfach um, weil ich so diese Gedanken- und Gefühlswelt irgendwie verstehen wollte und weil ich diesem Freund irgendwie so nah sein wollte dadurch, habe ich angefangen, mich mit dieser Musik zu beschäftigen, also auch mit den beiden erstgenannten Künstlern, die beide mittlerweile auch tot sind. XXXTentacion wurde erschossen und Lil Peep ist ebenfalls an einer Kombination von Benzos und ja, Opioiden
ganz vielen verstorben. Anderen Dingen noch.
Und ganz vielen anderen Dingen noch, ja, aber ja. Genau, aber auf jeden Fall, genau, und das ist halt so, das sind so Sachen, und der auch sozusagen ein zerrissener Charakter war und ja. Der das auch ganz offen zur Schau getragen hat.
Ja.
Und ja, das war so der Punkt, wo ich begonnen habe, was ist da los? Weil ich kenne ganz viele Leute und ich habe auch von ganz vielen anderen Leuten gehört, okay, das hören die Kids gerade. Und ich dachte so, oh Gott, irgendwie spannend, aber irgendwie auch ein bisschen bedrohlich. Und ja, ich habe dann auch tatsächlich allerdings angefangen, diese Musik privat, also was heißt privat, also so tatsächlich aus eigenem Antrieb zu hören, weil mir diese Ästhetik und diese Melancholie durchaus irgendwie gefallen hat.
Ja.
Aber ich muss auch schon sehr in der Stimmung dazu sein. Also es ist schon sehr, sehr depressive Musik, muss ich sagen.
Ja. Das kann man auf jeden Fall unterschreiben.
Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit schon sozusagen über diese Musik gesprochen. Vielleicht erklären wir nochmal ganz kurz, was ist denn diese Musik?
Also
Cloud Rap.
Cloud Rap, oder man kann ja eigentlich so ein bisschen über das allgemeine Thema so Trap und natürlich Cloud Rap auch irgendwie daraus entstanden, aber Trap ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Überbegriff des Ganzen, und Trap gibt's ja auch schon ziemlich lange und Trap ist ja im Prinzip Drogenrap. Eine Trap ist ja ein Ort, an dem so Drogen verkauft oder produziert werden, ein Trap House, und eben die Rapper, die sich in zu diesem Genre positionieren, sind in der Regel oder legen das auch in den Fokus ihrer Texte. Und das hat natürlich auch irgendwie eine relativ lange Geschichte auch schon. Das ist eigentlich in den 90ern oder ja, späten 90ern in den Südstaaten entstanden. Eben aus extremer Armut irgendwie entstanden. Natürlich, man verkauft Drogen, um irgendwie sich über Wasser zu halten, beziehungsweise einfach, weil es Teil des Lebens und irgendwo der Kultur auch ist. Und da entsteht natürlich auch irgendwie eine Musik dazu. Und das hat sich natürlich in den USA dann irgendwie ausgebreitet, so in 2010 wurde es ja dann immer erfolgreicher so, und dass so wirklich Trap-Rapper richtig Superstars wurden. Und es ist natürlich dann auch irgendwann im Verlaufe der letzten Jahre nach Deutschland geschwappt, so wie das mit allem irgendwie passiert, was in den USA gehypt wird. Und dann hat Deutschland natürlich nochmal irgendwie seinen eigenen Twist darauf. Und Cloud-Rap, oder so Soundcloud-Rapper, sowas ist natürlich irgendwie Teil des Ganzen, weil es unter anderem musikalisch miteinander übereinstimmt, aber irgendwie ja dann doch nochmal so eine eigene Linie fährt. Und gerade eben, wenn es um dieses, Emotionale, also wirklich dieses Herzschmerz-Rap, So, Lil Peep hat sich selbst ja auch, glaube ich, als Emo-Rapper bezeichnet und so wird das Ganze auch ein bisschen bezeichnet, diese Sparte, dass man eben diesen Kontrast aus diesem Flexen, schöne Frauen und ich kann jede haben und habe teure Autos und trag Prada und baller dazu eben noch Drogen und verkauf sie auch. Und dann eben dieses, meine Freundin hat mich verlassen, um es jetzt mal ganz doof zu generalisieren, meine Freundin hat mich verlassen und ich bin 17 und weine mir meine Augen in meinem Zimmer aus und weiß nicht, was ich machen soll und baller mir deswegen halt, also doof gesagt, aber hau mir halt deswegen irgendwie Xanax rein, um so diesen Schmerz zu vergessen, so, oder der allgemeine Weltschmerz, das ist ja auch so ein bisschen das, was so Lil Peep und irgendwie drumherum so ein bisschen verkörpert, so eine traurige Generation irgendwie, so Überflussgesellschaft, man kann alles haben, aber man ist irgendwie perspektivlos und weiß nicht so richtig, was man eigentlich mit sich anzufangen soll. Und ja, man sagt ja auch ein bisschen, das ist so der Grunge der Neuzeit. Also manche hören das auch gar nicht gerne, aber da kann man auf jeden Fall irgendwie Parallelen ziehen. Irgendwie junge Menschen, die frustriert sind und Mucke machen und irgendwie auch Drogen nehmen. Also das ist, weiß ich nicht, in den 90ern vielleicht eher noch Heroin gewesen und heute halt synthetische Opioide oder eben Benzos. Benzos eignen sich natürlich super zum Weltschmerz oder allgemeinen Schmerz unterdrücken. Also das geht Hand in Hand quasi. Und dann in diesem Trap-Kontext natürlich eher fast in zum Flexen wirklich. Also dass man halt ganz viele Pillen bei sich zu Hause hat und hunderte Flaschen Lean und das den ganzen Tag nehmen kann, weil man hat ja Kohle und muss nicht arbeiten gehen und ja, irgendwie zum Angeben halt.
Ja, das ist ja auch erstmal, fand ich, als ich mich damit beschäftigt habe, hat mir das auch ziemlich gefallen, im Sinne von, das ist ja durchaus was ziemlich Neues und was Innovatives, dass sozusagen man weggeht, ne, von diesen sehr, naja, bossy, gangstermäßigen Image, so im Rap. Ich bin irgendwie rich und total, keine Ahnung, hab hier dicke Knarre und dick bling bling.
Ja.
Und ich bin stark, ich bin erfolgreich, ne? Und dieses Cloud-Rap, das war einfach so das totale Gegenteil. Das waren völlig kaputte Charaktere, die irgendwie, ja, die Gefühle haben, schrecklich, also Gefühle, an denen sie fast sterben, die auch generell suizidal sind. Sie haben irgendwie so Gesichtstattoos und ja, als wären sie irgendwie im Knast gewesen, waren sie natürlich nicht, sie haben es einfach irgendwie so gemacht.
Ja, gemalte Fingernägel aber auch teilweise und auch irgendwie Kajal oder so, also um auch irgendwie ein bisschen zu diesem proletarischen oder sehr macho-mäßigen Rapper sind eben harte Typen wegzukommen und
narzisstischer.
Genau, also um davon auch irgendwie so ein bisschen wegzurücken. Und ich finde, also was ich.
Harter Bruch auf jeden Fall.
Ja, und was ich auch so ein bisschen, oder was vielleicht ich auch unter anderem auch als Jugendliche so interessant fand, in meinem Umfeld oder in meiner Schule war das eben total groß, dieser Körperwahn irgendwie. Auf einmal musste jeder ins Gym rennen und jeder hatte Fake-Wimpern drauf in der Schule selbst und eben jeder musste immer eigentlich aussehen wie irgendwie ein Sportmodel oder wie ein Supermodel oder was auch immer. Und das bricht es halt natürlich irgendwie so ein bisschen. Du kannst eben auch abgefuckt aussehen und irgendwie gelbe Finger vom Kippenrauchen haben und das ist eigentlich irgendwie Teil der Ästhetik. Und zu diesem Ganzen eben, was ja auch sehr groß ist und auch natürlich in den USA irgendwo ein Riesending ist, dieses Ganze, jeder ist noch schöner als der andere. Davon auch irgendwie so ein bisschen wegzurücken und eigentlich so dieses eben dieses Abgefuckte wieder so ein bisschen zu zelebrieren, weil das ja auch einen Lifestyle irgendwie mit sich trägt, nicht den ganzen Tag nur an sich selbst und an seinem Aussehen zu feilen.
Ja. Vielleicht, ich würde gerne mal kurz auf die sozusagen die stilistischen Merkmale, also der Musik selbst jetzt eingehen. Also so dieses, also Cloud Rap ist ja auch eher so ein, ne, so ein Sammelbegriff.
Ja.
Aber also es schwankt. Also manche Sachen sind relativ Lo-Fi auch produziert.
Ja, auf jeden Fall.
Manche dann wiederum sehr fett.
Ja.
Aber alle relativ simpel, finde ich. Also sehr monoton oft.
Ja.
Irgendwie stumpf.
Naja, aber also ich finde finde das bei Trap-Beats zum Beispiel relativ häufig und ich finde, dass Trap oft sich eben auch überschneidet, weil es so stumpf und simpel ist, irgendwie so rollende Beats und dann halt so immer die gleichen, also was natürlich auch ein Riesending in beiden, also sowohl im Trap oder im Cloud-Rap, wie auch immer, ist sind natürlich irgendwie Adlibs, also so nachträglich eingesprochene, im Hintergrund eingefügte Geräusche oder Wörter oder wie auch immer. Das steigert sich teilweise in die Absurdität, wie ich finde, gerade bei moderneren Sachen, wo dann irgendwie im Hintergrund sich eigentlich anhört wie Rülpsen und wie irgendwie Lachen und Kichern und alles muss einfach nur noch irgendwie die absurdesten Geräusche im Hintergrund irgendwie stattfinden. Aber das ist auf jeden Fall irgendwie ganz typisch für dieses Genre. Und natürlich Autotune irgendwie ganz klassisch. Mögen ja auch ganz viele Leute, die so Rockmusik oder ähnliche, eher so klassischere Musik feiern, finden eben dieses Autotune immer ganz schlimm. Und Autotune, immer alles, was Autotune ist, ist scheiße, weil das ist Trap. Das ist halt natürlich auch ein bisschen doof über einen Kamm geschoren. Weil Autotune natürlich, damit kann man total vielfältig arbeiten. Aber das ist auf jeden Fall ein Riesending oder ein großes Merkmal, würde ich sagen. Und bei irgendwie Cloud Rap finde ich gerade eigentlich teilweise so diese sphärischen Sounds irgendwie und so die Synthesizer unglaublich schön, dass ich sogar irgendwie eigentlich sagen muss, ich finde teilweise die Beats super geil gemacht. Und super geil ausproduziert und dann ist es halt oftmals irgendein jungscher Typ, der so drüber murmelt ja auch. Das, was ich mir oftmals denke, das hätte man sich eigentlich auch sparen können. Also ich höre mir auch gerne Instrumentals von Cloud Rap an, weil die Produzenten haben es meistens ziemlich drauf, weil das auch echt teilweise
auch schon aufgefallen.
Wirklich sehr, also ich weiß nicht, wenn man so ein bisschen in die Richtung irgendwie Drain Gang, also so diese Schweden, die so den europäischen Cloud Rap eigentlich revolutioniert haben oder irgendwie ins Leben gerufen haben, mehr oder weniger, oder groß gemacht haben. Die haben auf jeden Fall also sehr vielfältige Beats und teilweise eben auch sehr schön und sehr verspielt und fast märchenhaft. Was ich sehr mag eigentlich an dem. Und generell bei auf Soundcloud findet man da eben sehr kreative junge Produzenten, die ziemlich geilen Scheiß teilweise machen. Und ja, klar, natürlich auch irgendwie Rapper dazu, die es auch irgendwie drauf haben. Aber ja, Produzenten gibt es auf jeden Fall eine Menge.
Also mir ist das unter anderem auch tatsächlich bei XXXTentacion immer wieder aufgefallen, dass also ich die Beats extrem gut fand. Also das, ja, wie gesagt, so ohne das hätte ich auch gar nicht so angefangen, das zu hören. Ich habe einfach wirklich gemerkt, das ist gute Musik, das gefällt mir.
Ja.
Ja. Und Stilmerkmal haben wir gerade noch, oder ich weiß nicht, ob du es schon erwähnt hattest, man nennt das auch manchmal Mumble-Rap.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich überschneidend auf jeden Fall mit unserem Hauptthema, dass ja dieses ganze Mumble-Rap, dass man eben so murmelt und gar nicht deutlich redet und sich die Wörter so voll vermischen eigentlich schon, auch irgendwie natürlich ein Resultat des Konsums ist. Also, dass du natürlich, wenn du irgendwie deine paar Double Cups hinter dir hast und irgendwie total auf Benzos oder Opioiden bist und irgendwie dir deine Augen fast zufallen, du eben auch dementsprechend redest oder auch rappst, und da eine deutliche Aussprache eigentlich gar nicht mehr richtig möglich ist. Also dieses, ich weiß nicht, da gibt's so ganz bekannte, also zum Beispiel von Future, der hat relativ 2013 oder so, Tony Montana, gibt es einen Song und da versteht man, das ist ganz, also er sagt einfach ganz oft diesen Namen Tony Montana und dazu halt noch ein bisschen was anderes, aber man versteht kaum was, weil er sich wirklich, also er kriegt seinen Mund eigentlich kaum auf und da sagt man auf jeden Fall, dass da auch der Hustensaft dran schuld ist. Aber eben ein stilistisches Mittel auf jeden Fall. Also eben was anderes, als den Mund immer ganz weit aufzumachen und zu schreien. Also in die Richtung geht's ja auch im Rap. Sondern eben die Wörter eigentlich so zu verschlucken teilweise und so vor sich hin zu murmeln.
Ja, wenn man so neben sich steht, wenn man gerade bedröhnt ist, dann klar, dann klingt das halt so. Ne?
Ja.
Passt schon. Es ist natürlich auch so eine Art, wie sagt man, Primitivismus, der nochmal so da drauf gesetzt wird, weil, ich meine, wir wissen alle, dass im Hip-Hop unglaublich viel Sprachartistik auch gemacht wird. Ja. Und das ist ja eigentlich ein Rückschritt, muss man sagen. Ja. Ne? Sogar ein sehr deutlicher, weil es halt wirklich manchmal nur so, ja, ich stehe an der Bar, ich rauche Zigarette. So,
ja, auf jeden Fall.
Text, der manchmal, ja. Also es wird einfach so wie stupide Lines wiederholt, die auch eigentlich nicht gut sind. Aber es ist einfach so, und es schafft durchaus eine gewisse Atmosphäre, die man durchaus nachvollziehen kann.
Ja.
Ja. Okay, genau, das waren jetzt, glaube ich, schon so die wichtigsten Merkmale. Fehlt noch was? Oder wollen wir mit einer Musik weitermachen?
Wir können gerne mit einer Musik weitermachen.
Ja, was hören wir denn da?
Also ich würde jetzt hier mal reinhauen, um so ein bisschen diese amerikanische Wave zu fahren von diesem, weil die Amis auf jeden Fall auch gute Mumble-Rapper sind. Und zwar Purple Xanax von 21 Savage und Offset, Quavo und Gucci Mane. Das sind alles da auf jeden Fall auch sehr bekannte Vertreter. Ja, der Song ist auf jeden Fall auch eigentlich ganz gut, also widerspiegelt er auch ganz gut dieses Merkmal im Trap, dass gerne eine Line immer wieder und immer wieder über einen Song die ganze Zeit wiederholt wird und teilweise auch wirklich nur eine Line immer und immer wieder. Also hier ist es jetzt irgendwie natürlich der Refrain mit Shorty so damn bad that I may act right, und das ist irgendwie eigentlich die Hauptaussage des Songs. Auf jeden Fall wird es ja aber auch so sehr langsam und genüsslich so vor sich hin gesagt, beziehungsweise der ganze Song wird ja auch so sehr schleppend eigentlich vor sich hin gerappt.
Ja.
Was auf jeden Fall
auch schon sehr entspannt.
Ja, genau, entspannt ist es.
Warum wohl? du hattest da mal so eine Präsentation zu dem Thema gemacht und da eine sehr interessante Statistik, also so eine Grafik auch drin gehabt.
Ja.
Wo man so ein bisschen sieht, wie oft so Drogen irgendwie in Rap-Texten auftauchten.
Ja.
Das fängt 1988 an. Da gibt es eigentlich nur so, keine Ahnung, Morphin und Valium.
Ja, ja, Valium gibt es auf jeden Fall auch schon lange. Aber halt immer nur so ein, also man, also dieses Drug-Slang Hip-Hop-Project nennt sich das, was eben jegliche Droge oder Übergruppierung von Drogen in diesem, also oder das Vorkommen dieser Drogen in Rap-Texten untersucht hat, und da bezieht sich das eben auf verschreibungspflichtige Medikamente. Und dieser große Anstieg eigentlich kam so 2007, kann man sagen, dass es so seitdem eigentlich richtig durch die Decke ging. Und so, ich weiß nicht, das sind so die Zeiten von Gucci Mane zum Beispiel, einer der bekanntesten, frühesten Trap-Rapper, würde ich sagen. Ich weiß nicht, da ging es natürlich auch schon irgendwie darum, da gibt es auch so ein paar Gucci Mane My Kitchen, das ist ein ziemlich bekannter Track von ihm, in dem er eigentlich nur die ganze Zeit aufzählt, was er so in seiner Kitchen hat und herstellt, und da sind auf jeden Fall auch ganz viele Drogen, genau, und da wird auf jeden Fall natürlich auch irgendwo Beans und Pills und sowas erwähnt, und auf jeden Fall in so dieser Art von Trap, das ist auf jeden Fall auch ein, wenn man sich das mal ein bisschen anhört, so die frühen Trap-Songs, das ist schon irgendwie ein ganz großer stilistischer Unterschied zwischen heutigem Trap. Da hat sich auf jeden Fall eine Menge gemacht, und Texte waren damals natürlich auch irgendwie, man ist so ein bisschen, ist man natürlich in diesem kriminellen, oder im Untergrund unterwegs und finanziert sich sein Leben durch den Handel und hat sich dadurch auch irgendwie was erarbeitet, hat vielleicht jetzt auch geile Karren und auch schöne Frauen und so, aber man kommt eigentlich irgendwie von unten und so hat, also beruflich natürlich hat sich das auch irgendwie darauf ausgelegt, dass man eben Drogen verkauft hat und sich damit irgendwie jetzt seinen Status erarbeitet hat. Und das ist ja irgendwie, hat sich das natürlich auch ganz schön verändert, weil viele nun gar nicht mehr diesen Hintergrund der oder diesen krassen kriminellen Hintergrund irgendwie haben. Man kommt vielleicht aus einem aus einem Bezirk oder aus einer Stadt, wo oder aus einer Familie oder wie auch immer, aus einem Umkreis, in dem das gar nicht anders möglich war, als irgendwie die kriminelle Schiene einzufahren. Also das oftmals natürlich irgendwie der einzige Ausweg teilweise auch ist. Und dass nun viele, und das ist auch im deutschen Trap eigentlich so ein bisschen das Ding, was ich auch eben, was mir so ein bisschen aufstößt, das sind eben Mittelschicht-Kids, die irgendwie Ende 90er geboren sind und eben, keine Ahnung, 10. Klasse Abschluss oder Abi haben und eben irgendwie was Spannendes machen wollten und irgendwie anders sein wollten als die anderen Langweiler. Und wie macht man sich ganz schnell interessant? Irgendwie muss man ja, also so natürlich auch entsteht dieser Gedanke, man wird interessant, wenn man Drogen verkauft oder nimmt, ja auch aus diesem meine Vorbilder, Rapper, machen das so und sind ja irgendwie damit interessant geworden. Aber ich meine, dass da eben ganz viele, glaube ich, da jetzt auf diesen Zug aufspringen und das sind eben so diese Yin-Kalle und Negativ-OG, eben so diese deutschen New-School-Künstler, die eben gar keinen kriminellen Hintergrund in dem oder gar keinen Hintergrund oder gar keine Verbindung irgendwie dazu großartig haben, sondern halt einfach Medikamente als irgendwie was Cooles empfunden haben und das so zu ihrem Ding gemacht haben. Und das ist jetzt auch das einzige Ding irgendwie. Also ich verkaufe Medikamente, ich nehme sie, ich habe sie mal in großen Mengen verkauft und ich rappe zwar auch und damit mache ich auch Geld, aber so Medikamente sind mein Ding und ich flexe damit. Und das ist irgendwie Teil des Lifestyles. Dass es einfach so krass im Fokus ist, ist, glaube ich, auch echt ist in den letzten paar Jahren irgendwie gekommen. Und also ich weiß nicht, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich ein paar Leute in meiner Schule hatten oder ein paar Jungs, die so meinen, ich wäre gerne Rapper, aber ich habe ja gar nichts zu erzählen, weißt du, ich bin ja nicht wie Haftbefehl, ich habe ja keinen Crack verkauft oder habe ja eben keine Waffe in meinem Leben am Kopf gehabt oder so. Über sowas kann ich nicht rappen. Was mache ich da irgendwie? Wie werde ich interessant? Gras ist vielleicht schon ein bisschen ausgelutscht, Koks ist was, woran ich teilweise vielleicht auch gar nicht, also zu teuer auch, und auch irgendwie so die großen, also wie viele junge Menschen haben hier mal so einen richtig fetten Koksstein in der Hand oder verkaufen eben Kokain, das ist irgendwie auch was eher Älteren überlassen wird, gefühlt so, aber Medikamente, guckt man mal in den Schrank von Mama, vielleicht wurde da ja irgendwann mal eine Tididin nach einer Zahn-OP oder irgendwie sowas verschrieben, und es ist, glaube ich, auch oftmals der Fall. Und da hat man eben irgendwie einen relativ einfachen Zugang. Vielleicht auch, weil es eben gar nicht diese Negativbehaftung hat. Nicht wie Koks. Ach, Koks ist das Schlimme, Alter. Da klebt Blut dran, sagt man ja auch so. Aber Medikamente, das ist sowas Cleanes. Das ist irgendwie, scheint irgendwie der Zugang, auch wenn es absurd ist, aber vielleicht halt auch fast leichter, weil es eben dieses, es ist ja eigentlich was mir helfen soll und irgendwie. Ist es ja auch nichts Gepanschtes, das habe ich eben auch schon ganz oft gehört von so aktiven Konsumenten. Das ist ja eben rein, also das ist ja vom Arzt und das wird ja alles super streng überwacht und ich weiß eben, was ich habe im Endeffekt, wenn ich das in der Hand habe, im Vergleich vielleicht zu einem Gramm Koks, wo auch die Hälfte eben Speed oder sonst was sein kann oder eben einem Teil, wo sonst was auch drin sein kann, habe ich eben irgendwie diese Gewissheit mit Medikamenten. Obwohl das natürlich totaler Quatsch ist. Also das ist ja jetzt, also das ist, sage ich jetzt so, wie mir das berichtet wird, aber das ist natürlich irgendwie Quatsch, weil seinen eigenen Körper einzuschätzen und irgendwie die Reaktion seines Körpers auf bestimmte Mittel einzuschätzen.
Ich hatte den Begriff so Schlaffi-Gangster im Kopf. Und in der Tat ist es mir jetzt auch erst so, als ich so ein bisschen angefangen habe zu recherchieren, nochmal aufgegangen, wie unterschiedlich sozusagen diese beiden oder diese Szenen jetzt so sind, hier einmal Deutschland oder Europa, so von Rest weiß ich jetzt nicht so genau, aber genau, und dann halt einmal USA. Und man muss sich halt nochmal wirklich vor Augen führen, die USA haben halt ein paar ziemlich ernsthafte Probleme, die haben eine Opioidkrise, ist die Schere zwischen Arm und Reich nochmal viel, viel krasser, ist es ökonomisch irgendwie auf ganz vielen Regionen total auf einem absteigenden Ast und dieses so eine Lean zum Beispiel, also dieser Hustensaft und irgendwelche verschreibungspflichtigen Medikamente. Das sind halt Sachen, an die kommt man erstens irgendwie einfach ran, weil sie überall verfügbar sind.
Ja.
Sie sind billig und das ist der Grund, warum man keinen Koks nimmt.
Ja.
So, das ist sozusagen so ein bisschen eigentlich eine Notbehelf.
Ja.
Und das ist sozusagen, und dieser ganze gesellschaftliche Background, der musste natürlich irgendwie verloren gehen bei der Transition nach Europa, weil das haben wir jetzt hier alles nicht in dem Maße in Deutschland. Ne?
Ja.
Uns geht es ja wirklich verdammt gut im Vergleich dazu. Und
Ja.
ja, genau, wie du schon sagtest, worüber soll man denn da rappen, wenn es einem nicht so schlecht geht? Aber die Drogen nehmen kann man ja trotzdem.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich irgendwie echt eine große Differenzierung, die man da hat, dass eben dieser Trap-Rap in den USA aus diesen gesellschaftlichen Problemen irgendwie entstanden ist im Endeffekt. Und alles, was in Europa ist, ist halt ein Hops darauf. Also man ist eben auf den Trend raufgesprungen, aber hat im Endeffekt nicht den Background.
Ich
So.
habe
Ja.
sogar ein ziemlich interessantes Zitat hier bei Puls. Ich glaube, es ist irgendwas von Öffentlich-Rechtlichen. Young Cobain, ein Cloud-Rapper, der zu Xanax befragt wird und dann sagt, was Xanax ist? Das ist doch ein Medikament, das man sich verschreiben lassen kann? Fragezeichen. Das wirkt so beruhigend, oder? Nimmt man bei Depressionen? Ich habe nicht so viel getaggt. Von Xanax zu rappen heißt ja nicht jeden Tag auch eine Xanax zu nehmen.
Ja,
Das
das habe ich
ist,
auch.
fand ich ziemlich, ziemlich bezeichnend.
Ja, das habe ich auch gelesen. Ich fand das auch ganz, ganz amüsant. Es ist natürlich auf jeden Fall, gibt es dann auch wieder super viele Leute, die nochmal auf den Rücken von den Leuten, die es vielleicht auch wirklich auch machen und auch ausleben, was ja nun überhaupt gar kein Vorbild irgendwie ist. Aber ich meine, dann gibt es natürlich nochmal ganz viele Leute, die darauf springen und vielleicht auch gar nicht den Bezug dazu haben oder auch gar nicht den Hintergrund und sich das halt irgendwie ausdenken. Das weiß man ja im Endeffekt auch bei Texten dann nicht, was da irgendwie echt ist und was da wirklich erlebt wurde. Und ich kann mir, also es ist ja eben auch eine Musikrichtung, die unter sehr jungen Leuten sehr beliebt ist. Und
Ja,
gibt es eben auch haufenweise 16-jährige, 17-jährige Rapper,
die das
die auch
ernst nehmen.
irgendwie durchaus erfolgreich sind, also in ihrer Musik, aber eben ja halt eigentlich kleine Teenies noch sind. Also ich meine, mit 16 hat man jetzt, also klar, es gibt auch 16-Jährige, die ganz viel erlebt haben, aber das ist, wenn du irgendwie in dem letzten Jahr mal irgendwas auf SoundCloud hochgestellt hast und jetzt so innerhalb des einen Jahres irgendwie ein bisschen bekannt geworden bist, heißt ja noch lange nicht, dass du irgendwie ein durchlebtes Künstlerleben irgendwie hattest. Und dann muss man sich natürlich irgendwie ein bisschen was ausdenken auch. Oder was heißt, muss
Ja.
man natürlich nicht, aber geht auf jeden Fall irgendwie gut, wenn man dann natürlich ein bisschen übertreibt. Und ja, ich weiß nicht,
Ja,
also.
auf jeden Fall macht es sehr den Eindruck ja, einer Mode, wo sozusagen die Droge so ein bisschen wie so ein Statussymbol, also oft wurde dieser Vergleich gezogen, so, ja, also, keine Ahnung, die Pille hat so ein bisschen die Champagnerflasche ersetzt.
Ja.
So, das ist so, ja, man benutzt es wie so ein Accessoire, man, keine
Ja, auf jeden
Ahnung,
Fall. Also das ist ja auch so
hält es in
ein.
die Kamera und so total sinnentleert
Das ist auf jeden
einfach.
Fall ein Riesen. Also das habe ich, ja, habe ich auf jeden Fall auch irgendwie das Gefühl, dass das eben, also natürlich ist es irgendwie cool, sich halt irgendwie rauszuballern. Es gibt ja dann wirklich diese ganzen Merchandise-Artikel auch richtig zu Xanax-Pillen als Kissen, als Ketten. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Mädchen auch, die auf Instagram eben ein Bikini anhaben und auf sich drauf Xanax-Pillen drapieren oder eben dieses klassische so Zunge raus und da liegt eine Pille drauf und dann halt irgendwie ein cooles Bild damit hoch. Also
Ja.
das ist natürlich total die Droge inszenieren und irgendwie das irgendwie also ein richtiger Teil des Ganzen ist. Und ich glaube auch, also gerade auch mit diesen, sieht man auch wirklich manchmal in der Stadt so Jugendliche, die eben so ein Xanax-Pullover oder so anhaben. Also das ist irgendwie, was will man damit aussagen, wenn man sowas trägt? Oder wenn man irgendwie, auf jeden Fall setzt man ein Statement.
Genau bei die Frage werden wir gleich weiter diskutieren. Aber ich würde sagen, wir hauen vorher noch mal einen Song rein.
Okay, dann hauen wir mal in dem Kontext von Sierra Kid, ein deutscher Künstler, Zanny rein. Der Song ist von 2016 und man sagt, hat eigentlich so ein bisschen auch gesagt, dass das einer der, also auf jeden Fall könnte man sagen, dass es einer der ersten Trap-Songs so ein bisschen ist. Also klar, irgendwie so UFO hatte man auch schon, aber Sarah Kidd hat da auf jeden Fall auch als so ein Jungspund irgendwie so ein bisschen die Startglocken geläutet. Es ist auf jeden Fall ein sehr eigener Stil und viele Leute haben das damals auch sehr sehr gefeiert, weil es halt irgendwie was Neues war. Aber die Aussage ist auf jeden Fall, also das habe ich auch schon der einen oder anderen Person mal gezeigt. Ich habe den Song zum Beispiel auch cool gefunden früher, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Aber die Aussage ist eigentlich sehr fragwürdig. Ja. Okay. Aber hören wir mal rein.
Ja, was auf jeden Fall in dem Song jetzt auch ja, relativ deutlich durchkam, da sind auch so, sag ich mal, so suizidale Zeilen mit drin.
Das ist, ja, auf so jeden Fall, ist auf jeden Fall bei ihm, also bei dem, bei Sarah Kidd, das ist eben so ein junger Typ, der so auch relativ emotionale Rap-Songs hochgestellt hat und ich glaube, da war er 15 oder so, als er mehr oder weniger damit durch die Decke gegangen ist oder zumindest Erfolg hatte. Und deswegen auch schon relativ lange sozusagen in dem Geschäft, was ihn, glaube ich, eben auch ganz schön kaputt gemacht hat. Also er ist auch eben ganz, viele sagen ihm auch, oh, irgendwann ist er durchgedreht, weil er eben jetzt auch ein ganz zutätowiertes Gesicht hat und eben auch mal immer wieder, naja, seine Ups und Downs, auch musikalisch und wohl auch privat auf jeden Fall hat. Und da auf jeden Fall dieses ganze Ding natürlich, also sober zu sein, ist für mich ein Handicap. Das ist ja irgendwie so die so eine tragende Line und ist natürlich irgendwie krass, also wenn man sich das eigentlich mal so überlegt.
Ja, also was mir dazu eingefallen ist, oder also ich finde diese Pose der Selbstzerstörung so, das ist natürlich irgendwas, ja, das darf man irgendwie als Jugendlicher auch immer haben, finde ich. Ich finde auch an sich, sag ich mal, Benzos sind natürlich eine super Pubertätsdroge, weil das halt diese ganzen schlimmen Unsicherheiten und Gefühlsschwankungen einfach nivelliert.
Ja.
So, und dass sowas dann am Ende dabei rauskommt, ja, das versteht man dann irgendwie. Man sollte vielleicht nochmal kurz erwähnen, ne, also auch wenn so Benzos angstlösend sind, ne, durch Missbrauch könnten irgendwann, sag ich mal, das Gegenteil eintreten, dass man sozusagen depressiv wird, quasi, durch den Missbrauch und ja, dass dann dadurch halt solche Sachen entstehen.
Das ist auf jeden Fall.
Diese Texte.
Auf jeden Fall,
wobei
was,
ich, ja? Wobei ich mich eigentlich auch, wie gesagt, frage, inwiefern, also wo, genau, ist es immer so bei mir die Frage, wo ist sozusagen das echte Gefühl oder das echte Leiden und wo fängt es an, zur Pose und zur Mode zu werden? Und ich hatte mir so hier das Stichwort aufgeschrieben, Lebensmüdigkeit als Luxus. Also man ist irgendwie verdammt privilegiert, wenn man so Lebensmüdigkeit als Lifestyle führen kann.
Ja.
So ein bisschen wie mit zerrissenen Klamotten. Ne? Also Obdachlose haben zerrissene Klamotten, weil sie sich keine neuen kaufen können. Hipster können sich bewusst dazu entscheiden, sie anzuziehen oder nicht. So.
Ja.
Aber sie klauen sich damit so ein bisschen was von dieser Rauheit, ne? So diesen Hauch des Ausgestoßenseins, ohne dabei wirklich ein Risiko einzugehen.
Auf jeden Fall ist es natürlich ein sehr privilegierter, also irgendwo ein privilegierter Status, den man da hat, wenn man sich dazu irgendwie entscheiden kann, in die, also man sollte überhaupt nicht, also das ich will gar nicht, dass es irgendwie meinerseits in so eine Richtung geht, als würde ich irgendwie mentale Probleme, Krankheiten, es ist ja auch, gibt ganz viele junge Menschen, die davon betroffen sind, auf jeden Fall, und ganz viele junge Menschen, bei denen es, glaube ich, auch nicht ausreichend erhört wird, wo das dann eben gerade in so eine Richtung geht. Und ja, ist natürlich irgendwie ein schmaler Grat, wenn man dann natürlich diese Künstlerschiene damit fährt und damit Geld macht, ist wieder was anderes irgendwie. Ja, das ist ja auch so ein bisschen diese, also gibt auch immer mal wieder zum Beispiel fragwürdige Pulli-Aufdrucke, wo man sich dann eben auch so denkt, es geht hier um irgendwie das Leben von jungen Menschen oder sind eben so suizidale Gedanken auf dem Pulli gedruckt und andere Menschen machen damit Kohle. Ja, schwierig.
Ja, das steckt da natürlich auch noch so dahinter. Ich habe bei den Recherchen bin ich aber ein ziemlich, naja, schönes Wort will ich jetzt nicht sagen, aber ein interessantes Wort gestoßen: Xanax-Existenzialismus. Was damit gemeint ist, ist sozusagen, die Sucht kann zu so einer Art Ersatzidentität werden, ne? Wenn man nichts mit sich anzufangen weiß, oder wie du vorhin meintest, ne, ja, ich habe ja gar nichts erlebt, aber na, wenn ich süchtig werde, dann habe ich ja was zum Lecken. Und also wenn man in so einer Situation ist, kann das einen gewissen Reiz haben, ja, süchtig zu werden. So ein bisschen wie die berühmte Zeile von Neil Young: It's better to burn out than to fade away. Ne? Lieber eine tragische Existenz als eine langweilige.
Auf jeden Fall, ich
Und
glaube, dass das ein Riesen,
ja.
und ich muss auch echt sagen, ich glaube, dass das ein Riesending, aber das bezieht sich jetzt vielleicht irgendwie auf Benzos, auf verschreibungspflichtige Medikamente, aber auf Drogen allgemein, dass ich das bei
Ja.
vielen jungen Männern auf jeden Fall schon beobachtet habe, dass man irgendwie aus so einer unscheinbaren Existenz eben oder einem eigentlich unscheinbaren lieben Menschen, dass einem das irgendwie zu doof ist und man wird eben vielleicht nicht genug von den Mädchen beachtet oder was man auch sich auch immer dahinter denkt oder ist eben halt so ein bisschen der Unschuldige die ganze Zeit und man will dieses Image von sich ablegen, dann macht sich natürlich irgendwie der Handel mit illegalen Substanzen dabei ganz gut, weil es irgendwie natürlich, du bist die ganze Zeit irgendwie einem Risiko ausgeliefert eigentlich oder musst die ganze Zeit irgendwie auf dich achten und auf dich aufpassen, wenn du vielleicht sogar noch bei deinen Eltern zu Hause wohnst, hast du noch mal ein extra Ding damit drin und du bist halt irgendwie der sich so rauskickt. Also und hat ja irgendwie schon oftmals einen gewissen Reiz, vor allem wenn du so behütet groß wirst, wie es viele Leute, zumindest auch in Potsdam ist es ja nun mal irgendwie ganz viele sehr behütet aufgewachsene Mittel- oder Oberschichtskids, die glaube ich einfach da irgendwie so einen Reiz, weil es halt was anderes ist. Es ist was anderes als was ich von zu Hause kenne, irgendwie dieses wasted sein und ich kann mich nicht mehr dran erinnern, was ich gestern gemacht habe. Auch so, ich habe irgendwie einen Kasten Bier geklaut oder was auch immer. Das sind halt so, das kenne ich aus meinem ganz behüteten Elternhaus vielleicht gar nicht und deswegen ist es so super anders und es ist halt also muss, so wie ich in Potsdam das sehe, so bei vielen jungen Leuten eben geht's in diese verschreibungspflichtige Medikamente-Schiene. Also klar, andere Sachen irgendwie. Ich habe das halt, also aus meiner Jugend, ich bin zwar immer noch sehr jung, aber so richtig aus meiner Jugend waren eben Partydrogen das Riesending. Die Leute haben Speed gezogen und Teile genommen und das war irgendwie dann am Wochenende hat man sich irgendwie, dann gab es halt ein paar Leute, die da auch über die Stränge geschlagen sind, aber verschreibungspflichtige Medikamente in dem Sinne zu so einem Alltagsding werden. Also, dass halt echt so 16-, 17-Jährige irgendwie sagen, ich rauche abends einen Joint, aber das reicht mir halt irgendwie nicht zum Schlafen, deswegen nehme ich halt noch eine Diad, also irgendwie eine Valium-Pille so dazu. Weil ich dann halt richtig geil pennen kann und irgendwie, also ich weiß nicht, natürlich ist es irgendwie was Aufregendes so. Was man nicht so richtig kennt oder was irgendwie was Besonderes ist. Aber ich finde es schon spannend, dass es jetzt, ich glaube, dass es auch wieder einen Wandel nehmen wird, aber dass es jetzt gerade zumindest so weg von diesen Partydrogen eben rutscht und eher in diese Schiene.
Ja, das ist natürlich auch eine Sache, über die ich so nachgedacht habe. Also, ne, es ist so ein bisschen jetzt so klischeemäßig, aber in den 60ern haben sie alle LSD genommen und wollten ihren Geist erweitern und so weiter. Dann, gut, dann sind die Träume zerbrochen, haben sie alle Heroin genommen. Dann irgendwann haben alle Koks genommen und so weiter und so fort. Und immer war irgendwie eine andere Droge gerade so hip. Und jetzt ist es halt gerade, sind es irgendwie Benzos und zum Teil Opioide, weil es vielleicht auch einfach so ein bisschen in die Zeit passt, ne? Also es ist alles, also die Zukunft ist gerade eine sehr angstbehaftete Sache. So, man hat nicht gerade so richtig doll die Perspektiven, überall ist so Leistungsdruck, alles, ja, es ist irgendwie nicht so besonders rosig. Und so dieses sich betäuben, sich ja, klatschen, ich weiß nicht genau, ist dann natürlich irgendwie reizvoller vielleicht, als jetzt irgendwie MDMA oder Speed zu nehmen. Und es ist ja auch nicht die einzige, also es gibt ja auch ein prominentes Beispiel außerhalb von Cloud Rap, wo das auch thematisiert wird von Billie Eilish. Xanny.
Ja,
Was?
ich weiß gar nicht genau den Track. Ich habe das schon mal. Ich glaube, irgendjemand hat mir den Track auch schon mal vorgespielt.
Das Video ist vor allem sehr eindrucksvoll.
Aber ich glaube, das ist ja eher auch so ein bisschen nicht glorifizierend zumindest.
Nee, das nicht, aber ich finde, das greift das total auf. Ne? Und im Video, also für die, die es jetzt nicht kennen, sieht man Billie Eilish eigentlich die ganze Zeit nur aus einer Kameraeinstellung auf irgendwie einem Stuhl sitzen und sie hat so ein monochromes grau-weißes Klamotten an, alles in derselben Farbe und der Raum ist auch von derselben Farbe, es ist so total, und ihre Haare sind natürlich auch in derselben Farbe.
Ja.
Und es ist alles so total sediert und sie steht so neben sich und die ganze Zeit kommen Leute vorbei und drücken Zigaretten an ihr aus, ohne dass sie es merkt.
Ja.
So, und das ist für mich so total, also das hat es für mich total gut auf den Punkt gebracht.
Ja.
So dieses Gefühl.
Ja. Ja, ich glaube, ich, also natürlich irgendwie in den 90ern oder auch halt dann Anfang der Nullerjahre eher noch, oder ich weiß nicht, vielleicht auch der Wende verschuldet, so große Partyzeit, große Ravezeit. Man hat eben super viel, also Teile waren so ein Riesending und Speed und eben sich pushen und so lange feiern, bis es nicht mehr geht, ist vielleicht auch irgendwie so ein Ding, was man so als so junger Mensch dann eher fast mit den Alten auch verbindet, so irgendwie Speed und so, das sind irgendwie so Sachen, die man früher eher gemacht hat und jetzt eben Benzos und Opioide sind so ein Ding, 2020 halt oder irgendwie aus der Generation, weil wie du sagst, ja eben die ganze Zeit durchraven und so, eher weniger, sondern man chillt halt eher irgendwie mit einer Tüte in der Hand und irgendwie einem Bier und eben auf einer Tilidin oder auf irgendeinem Benzo im Park und mit seinen Freunden oder irgendwie ist bei sich zu Hause in der Wohnung oder wie auch immer. Das ist halt eigentlich auf jeden Fall auch irgendwie eher noch ein Ding ist als dieses, also muss ich auch sagen, von dem, was ich vielleicht auch aus meinem privaten Raum kenne, die Leute, die wirklich 5 Tage am Stück wach sein wollen, also sich dazu entscheiden oder ihren Konsum darauf ausrichten, dass sie eben so Leistung, Leistung, Leistung sind Leute eher Ende 20 oder in ihren 30ern. Gar nicht irgendwie Menschen aus meinem Altersfeld unbedingt, dass das halt eher wirklich, dass dieses die ganze Zeit irgendwie wach sein und die ganze Zeit irgendwas machen, echt eher weniger wird. Also der Drang danach.
Ja, das kann ich total, ich kann das irgendwie total nachvollziehen, also weil das durchaus auch so Stimmungen und Emotionen sind, die mir irgendwie nicht fremd sind und so eine gewisse Lebensangst irgendwie, die man so vor diesen ganzen Zwängen und Erwartungen so da draußen irgendwie hat, das kann ich durchaus nachvollziehen.
Ja.
Und wir hatten auch schon die ganze Zeit immer wieder so anklingen lassen, dass das an sich ja nichts Neues ist.
Ja.
Und ich habe natürlich auch mir nochmal so kurz überlegt, okay, also woher kenne ich diese Phänomene eigentlich auch? Und einen Aspekt davon, nämlich, dass einem das so eine Art von Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit verleiht, sozusagen sich da selber süchtig zu machen oder eine Sucht rein zu manövrieren, das kenne ich so aus dem Black Metal.
Also, okay.
Das hat jetzt nicht direkt was, also auch was mit Selbstzerstörung zu tun, also auch da wird natürlich, zum Beispiel natürlich sehr viel Alkohol und so weiter konsumiert und irgendwie ist es auch irgendwie, man ist irgendwie abgefuckt. Aber natürlich auch so was im Sinne von, man ist misanthropisch, bis hin zu, man fängt an mit so faschistischen Aussagen zu spielen, einfach weil man alle Menschen hasst und dann fängt an, Kirchen anzubrennen und tatsächlich irgendwelche Gewalttaten auszuüben, einfach weil man das Gefühl hat, man muss jetzt, weil man hat das Ganze, man hat darüber gesungen, jetzt muss man den ganzen Scheiß auch leider machen, weil sonst ist man ja nicht mehr glaubwürdig und ernsthaft.
Ja.
Und in auch so einer Falle, glaube ich, hat sich das da ähnlich reinmanövriert. Ein bisschen anders, vielleicht näher dran eigentlich, an so Cloud Rap, ist ja eigentlich Punk. Wo ich das Gefühl habe, das ist wahrscheinlich das Phänomen, mit dem man es noch am ehesten neben Grunge musiktechnisch, also von der Subkultur her auch vergleichen kann.
Ja.
Bei Punker sein, nur genauso wie heute so, wie, keine Ahnung, Cloud Rap Junkie sein, das wollte ja eigentlich damals auch niemand. Das war, man war ja sozusagen, man hat sich selber behauptet, mit Stolz, als eine ausgestoßene, kaputte, zerrissene Existenz. Und als Punker waren Aussteiger, ne, die nicht mitspielen. Und so ähnlich habe ich das Gefühl, so ein bisschen, könnte man sagen, ist das jetzt bei diesen Trap-Cloud-Rap-Sachen, man macht sich selber kaputt, um nicht mehr zu funktionieren, auch nicht mehr funktionieren zu müssen für den Rest der Gesellschaft. So eine Art nihilistische Rebellion, ja, könnte man vielleicht sagen.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein berechtigter Einwand. Also ich glaube auch, dass da durchaus Parallelen zu ziehen sind, auch wenn da wieder viele Punkerherzen schreien werden, wenn man sowas sagen sollte.
Ja, Alkoholkonsum ist im Punk ja auch, also wird ja auch durchaus glorifiziert.
Das auf jeden Fall, total. Sagen. Und es ist, glaube ich, also was man, also das glaube ich auch genug, Punker eben durch den Punk in den Alkoholismus unter anderem getrieben wurde, weil das so Teil der Szene ist. Man säuft eben und man säuft kastenweise und es ist auch immer ein Kasten bei jedem zu Hause und überall morgens wird schon mit Bier aufgemacht. Ist eben natürlich auch irgendwie Teil der Szene. Und auch durch die Musik ja irgendwie unter anderem verbreitet. Ich glaube, dass das so musikalisch, also dass Punk noch eher ein ganz allgemeiner Lifestyle so ist. Also Punk zu sein, das ist wirklich ein richtiger Punk zu sein, ist so eine Einstellung, die bis ins Mark eigentlich irgendwie geht. Wozu halt irgendwie dieses Trappen oder also Trap-Rapper und Cloud-Rapper. Das ist eben irgendwie Musik natürlich, die ich feiere und vielleicht auch so die Klamotten von denen finde ich auch cool und vielleicht auch den Humor. Aber es ist jetzt nicht so, ey, man denkt genauso wie du, wie die und hat die gleiche politische Einstellung wie die. Oder sonst Lil Pump zum Beispiel ist ein ganz, ganz erfolgreicher Trap-Rapper, der ganz großer Donald Trump-Supporter ist. Okay. Ja, also von dem wollte ich jetzt auch nichts anmachen, weil weiß ich nicht, also das muss nicht sein. Aber eben, dass man halt die Mucke von jemandem feiert, aber nicht so unbedingt die allgemeine Lebenseinstellung. Also man will, da ist irgendwie auch schon ein Unterschied. Also man sieht als junger Mensch vielleicht auch natürlich auf zu seinen Idolen, aber man lebt jetzt nicht unbedingt das gleiche Leben wie die und das weiß man ja auch. Also
im besten Fall.
Also was ja auch bei diesen oder bei Trap-Rappern auf jeden Fall und Cloud-Rap auf jeden Fall auch irgendwo sind ja so Statussymbol Designer-Klamotten und also im Trap natürlich Statussymbole an und für sich Autos und Häuser und Frauen und Schmuck. Eis ist ja ein Riesending und das ist ja auch was ganz, das habe ich auf jeden Fall auch schon viel mitbekommen, dass das in der Jugend ganz groß ankommt, so Dinge, die iced out sind, also halt alles komplett mit Diamanten besetzt, dass man so als 14-Jähriger weiß, was so iced out ist oder sich halt so ein bisschen auskennt, was wie ein kleiner Juwelier, finde ich auch witzig, weil das so weit weg von der eigenen Lebensrealität ist. Aber was natürlich irgendwie dann eben auch dieses, also so, ich weiß nicht, die Trap-Rapper oder eben auch irgendwie teilweise Cloud-Rapper sind auch von Kopf bis Fuß jeden Tag in einem anderen Designer-Outfit gekleidet und sitzen eben auch ganz vorne in einer Louis Vuitton-Show und sind in der Hinsicht auch natürlich irgendwie ein bisschen weiter weg vom eigenen Leben irgendwie. Also klar, dadurch, dass ganz viele junge Menschen tragen jetzt auch Gucci-Klamotten und es gibt eben auch ganz viele Leute, die einen Monat arbeiten gehen dafür, dass sie sich eine Prada-Tasche holen können, damit sie halt auch irgendwie so ein bisschen zu der Gang dazugehören oder sich mehr mit ihrem Vorbild auch identifizieren können. Aber das ist ja eben schon ein bisschen ferner, so, also eigentlich ein fast natürlich irgendwie ein bisschen ungreifbares Ideal, was man hat. Weil wenn man es natürlich so weit gebracht hat, dass du eben so viel Kohle hast, dass du den ganzen Tag machen kannst, was du möchtest und dich mal rausballern kannst, wie du willst und dir kaufen kannst, was du möchtest, davon ist man als Jugendlicher ja eigentlich noch relativ weit weg.
Ja, ich weiß nicht, ich finde das eigentlich an sich, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ich finde das an sich okay, weil es geht ja, also ich meine, in Hip-Hop ist das ja sowieso immer schon so gewesen, also ab einem gewissen Punkt so war es einfach total übertrieben und es war eigentlich relativ klar, dass das, dass das jetzt auch kein Lifestyle für jeden ist oder beziehungsweise dass nicht mal die Leute, die selber darüber singen, diesen Lifestyle tatsächlich haben außerhalb ihrer Musikvideos. Aber das sind halt so Sachen, finde ich, die gibt es in allen Musikgenres und ich meine, im Psychedelic Rock wurde halt auch über hochphilosophische oder abgefahrene Sachen irgendwie gesungen, die jetzt auch mit der Lebensrealität nicht so viel zu tun hatten. Oder in Metal, da ging es dann irgendwie um Satanismus oder was weiß ich und um Leute irgendwie abschlachten. Und ich weiß nicht, wenn man ein bisschen ab dem gewissen Alter, glaube ich, weiß man, das sind Codes sozusagen und das ist nicht ernst zu nehmen im Sinne von, das ist buchstäblich so gemeint, sondern das gehört einfach zum Stil dazu.
Ja.
Und den Sprung muss man natürlich, den muss jeder irgendwie für sich machen. Ich wollte nochmal auf diesen Punkt, weil wir auch gerade da sind, naja, an sich ist es doch alles nichts Neues, so jede Subkultur, jede Jugendkultur hatte irgendwie und hat ihre Drogen, ne? Im Psychedelic Rock war es dann wieder das LSD, im Punk war es dann wieder Alkohol, beim Techno das Speed, beim Goa das MDMA, beim Hip-Hop das Gras, eigentlich war es überall das Gras und eigentlich gehört das irgendwie dazu und natürlich haben sich Ältere und Eltern und so weiter und Sittenwächter haben sich immer darüber empört und immer war die Jugend verdorben und immer ging es abwärts und eigentlich ist es sozusagen, es kommt mit schöner Regelmäßigkeit wieder dieser Reflex. Und im Prinzip dachte ich so, ja, bin ich jetzt auch einfach irgendwie nur so spießig geworden, dass ich jetzt auch hier denke so, diese ganzen Benzos und die Cloud-Rapper, sie verderben unsere Jugend. So, und ein bisschen, glaube ich, spielt das mit.
Ja.
Ist das auf jeden Fall mit dabei. Aber ich denke, so einfach ist es nicht. LSD... Ne, zum Beispiel, mal als Beispiel, das ist natürlich eine sehr anspruchsvolle Droge. Natürlich sind Leute dadurch, haben Psychosen bekommen und sowas.
Ja.
Aber man wird davon nicht abhängig und man stirbt davon nicht.
Ja.
Von Gras auch nicht.
Ja.
Und das ist einfach nochmal ein harter Unterschied. Es sind einfach, Benzos sind krasse Medikamente, die krass in den psychoaktiven Haushalt und auch in den, ja, auch in den sonstigen biologischen Haushalt einfach eingreifen.
Ja, nach kürzester Zeit. Also das ist natürlich irgendwie... überhaupt nicht, das ist natürlich irgendwie meines Erachtens nach auch ein Riesenunterschied und es ist das, was ich auch vorhin so meinte mit diesen Partydrogen, werden eben am Wochenende, also werden mit Partys verbunden und auch sowas wie LSD zum Beispiel, jeder, der das vielleicht schon mal genommen hat, wird selbst als Erfahrungsbericht sagen, das ist nichts, was ich jeden Tag nehmen kann. Das ist einfach eine krasse, das ist einfach eine krasse Erfahrung irgendwie. Und es ist auch überhaupt nichts, was, glaube ich, irgendein Mensch jeden Tag nehmen möchte. Also okay, es gibt Leute, die es Microdosen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber jetzt einen tatsächlichen Trip irgendwie zu durchleben. Es gibt auch mal, es gibt ein Interview mit Capital Bra, der erfolgreichste deutsche Rapper, über seine Teledin-Abhängigkeit. Und da ist so ein kurzer Ausschnitt drin, in dem er irgendwie sagt, ja, ich habe nie sowas wie LSD genommen, ich will ja nicht keine Schlümpfe in der Luft sehen und so, weißt du. Hat halt auch irgendwie keine Ahnung davon. Aber sagt es halt auch so, als sowas Schlechtes irgendwie. Ja, und das ist ja auch das, was man irgendwie denkt, so, das ist was Abgefahrenes irgendwie, wenn ich das mache, dann passiert schon eine Menge. Und irgendwie Koks ist immer dieses Ding, das hat was sehr Dreckiges irgendwie teilweise auch an sich und ist eben natürlich auch irgendwie teuer und ist auch sowas, ja, irgendwie so eine Reichendroge eigentlich. Und verschreibungswichtige Medikamente haben natürlich irgendwie oder bekommen leider dadurch, dass es irgendwie Medikamente sind, so eine Alltäglichkeit. Weil manche Menschen das ja eben in bestimmten Lebenssituationen auch täglich nehmen, dass dazu aber natürlich eine krasse Abgewöhnung im Nachhinein dazukommt und dass das auch alles medizinisch und ärztlich komplett überwacht und kontrolliert werden muss, gehört ja auch dazu, wenn man sowas verschrieben bekommt. Es ist eben, ich weiß nicht, an Benzos gerade wirken vielleicht eben, ich weiß nicht, es ist halt eine schnelle Wirkung irgendwie und kannst es vielleicht halt irgendwie damit vergleichen, wie von einem Grasjoint so einfach so ein bisschen benebelt und irgendwie entspannt zu sein und das hat vielleicht halt irgendwie einen harmlosen Eindruck, so, weil eben nicht sonst was mit dir passiert. Aber dadurch eben auch diese schnelle Gewöhnung so in den Alltag, so, ach man, heute hatte ich irgendwie vielleicht auch einen scheiß Tag, so, heute hatte ich einen scheiß Schultag oder einen scheiß Arbeitstag, dann halt eine Sani so, hat seine 8 Stunden Halbwertszeit, morgen bin ich wieder fit, mehr oder weniger, ist ja so der Gedanke, aber wie schnell du dich eben daran gewöhnst, wie schnell du deinen Körper daran gewöhnst, wie viele Beispiele es von Menschen gibt, die eben nicht richtig sich runtergewöhnen und an Krampfanfällen oder irgendwie, weil man einen Krampfanfall in der Öffentlichkeit bekommen oder sonst was. Und was eben natürlich das Ding ist bei Benzos, die die Wirkung wird sich umkehren. Also der Umkehreffekt des Ganzen, man nimmt es vielleicht, um gut einschlafen zu können. Wenn du das aber zu lange nimmst und zu oft, dann macht das genau das Gegenteil. Du kannst nicht mehr schlafen und du hast einen richtig, richtig schlimmen Schlaf vor allem. Und das Gleiche mit Ängsten oder mit eben Depressionen, mit traurigen Stimmungen. Das wird nur noch viel stärker. Und vor allem ohne das denkt man dann eben, ist es noch am allerstärksten. Und wenn ich das dann eben in mir habe, geht's ja gerade noch so. Aber dass man ohne überhaupt den Kontakt dazu zu haben, sich viel mehr helfen könnte auch. Also ich glaube, es wird eher so, natürlich irgendwie oftmals auch in so, als so eine Art Selbstmedikation gesehen. Irgendwie, ich kenne es auch in dem Kontext auf jeden Fall von Partys, dass man es eben nach einer Party, wenn man die ganze Zeit sich hochpusht, dass man danach irgendwie Benzos nimmt, um runterzukommen. Oder wenn man eben auch andere Drogen, pushende Drogen irgendwie andere Upper nimmt, dass man eben danach Benzos als Downer benutzt, weil die Tüte eben, also der Joint nicht reicht. Aber ja, also es ist auf jeden Fall schwierig und es ist mit einer ganz, ganz großen Vorsicht zu genießen und überhaupt nicht zu unterschätzen. Aber was halt ganz viel passiert, denke ich. Also ich glaube, es wird unglaublich viel überschätzt und von dem, was ich mitbekomme, ich habe schon öfters mal den Satz gehört, ja, der nimmt ja auch das und, also der nimmt ja auch Valium, aber das ist ja nicht so schlimm. Aber das Koks-Problem, das ist ein Grund, da sollten wir uns drauf richten. Ja, ist, glaube ich, halt irgendwie in der Gesellschaft noch nicht so richtig angekommen, was das für einen großen Rattenschwanz auch an sich hat. Und ich habe auch im Zuge meines Vortrags viele Seiten natürlich von Ärzten, von Medizinern irgendwie gelesen, die Kommentare dazu abbringen. Einerseits dazu, dass es natürlich irgendwie schwer zu handhaben ist, als Mediziner einzuschätzen, wem verschreibt man was, in welchem Ausmaß, und das natürlich auch im Überblick irgendwie zu haben, aber eben auch Ärzte, die gesagt haben, wir finden es doof, dass diese eigentlich unglaublich wertvolle, wichtige Notfallmedizin, das ist ja im Endeffekt wirklich für Notfälle gedacht, wenn du einen psychischen Notfall irgendwie, irgendeine Lebenssituation, in der du überhaupt nicht mehr zurechtkommst oder auch in Epilepsieanfällen oder so, wirklich Notfallmedikamente. Dafür sind das so wichtige Medikamente, die ganz, also auch irgendwie nicht zu ersetzen sind. Also natürlich, dadurch haben sie irgendwie diese Bedeutung. Also es ist auch eins der, oder Valium war auch eine lange Zeit so das meistverschriebenste Medikament auf der Welt, weil es irgendwie eine große Bedeutung in der Medizin hatte. Oder immer noch hat. Aber dieses ganze, natürlich irgendwie den Missbrauch an diesen Medikamenten, das zieht es natürlich auch irgendwie so ein bisschen zieht es ein bisschen ins Schlechte, kann man ja sagen. Aber na gut, das gehört irgendwie dazu.
Man muss der Vollständigkeit halber natürlich noch erwähnen, dass es mittlerweile natürlich auch so hier und da so Gegenbewegungen gibt. Also wahrscheinlich in Amerika mehr als hier. Es gibt relativ bekannt hier, also ein Künstler, der sich auch direkt Lil Xan genannt hat, ja. Mhm. Also, wo schon ein Name drin ist und der eben auch so angefangen hat und der dann einen Song rausgebracht hat, irgendwann später, der heißt Betrayed, wo er im Prinzip vor Xanax und so weiter warnt, ne, und meinte, es betrügt dich, es legt dich rein. Ich habe das nicht so ganz im Blick, aber hast du das Gefühl, dass das mehr zunimmt, dass die Leute langsam so ein bisschen merken, okay, es ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll, wenn wir jetzt die ganze Zeit hier, den ganzen lieben langen Tag über Xanax rappen und wie geil das ist, und dass wir damit aufhören oder vielleicht mal ein bisschen kritischer drüber rappen, oder wie siehst du das?
Ich glaube, dass es in den USA eher noch ein Ding ist, was ja aber auch ein bisschen vielleicht mit, also Lil Peep, aber auch Mac Miller, ist ein ziemlich erfolgreicher Rapper eigentlich gewesen, leider. Die sind beide
21 gestorben, ne?
Ich glaube, Lil Peep mit 21, Mac Miller war ein bisschen älter, aber eben beide ja auch im Endeffekt an diesen, was ja auch echt traurig ist, sagt man ja bei beiden, dass es eine nicht absichtliche Überdosis war, weil es eben Xanax mit Fentanyl gepuncht waren. Und das ist ja auch nochmal so ein Phänomen in den USA, so klar, Fentanyl ist irgendwie billiger, oder also dass man eben knallt halt irgendwie dolle, aber dass man Benzos mit Opioiden streckt, ist natürlich eine unglaublich gefährliche Problematik da. Also das ist eben natürlich für deinen Körper ganz viel, aber wenn du ein wenn du regelmäßig Benzos nimmst und dann 6-7 Xanax irgendwie in dich steckst, dann kannst du das eigentlich irgendwie kontrollieren. Also hört sich doof an, aber dann du baust ja einfach so schnell eine Toleranz auf, dass dass man einfach nach einer Zeit oder wenn man eine Zeit lang konsumiert, eine unfassbare Menge wirklich nehmen kann, aber auch teilweise nehmen muss, um eben die Wirkung zu erzielen, die man möchte. Also es hört sich jetzt traurig, also hört sich doof an, aber irgendwie pusht sich das natürlich hoch. Und wenn du halt mit einer Diazepam-Pille am Tag anfängst, dann bist du eben auch irgendwie gar nicht so, dauert es gar nicht so lange, bis du bei 10 oder 15 Pillen am Tag bist, um die erzielte die Wirkung zu erzielen. Und es hört sich wahnsinnig an, aber ich meine, wenn du deinen Körper ein bisschen kennst und vielleicht auch die Reaktion auf die jeweilige Substanz, an die du dich so gewohnt hast, dann kannst du eben vielleicht deine 6 Xanax nehmen, aber wenn die dann mit Fentanyl gestreckt sind, mit einem der stärksten Opioide, die es überhaupt gibt, kannst du das natürlich nicht mit einberechnen. Und mit 21, also ich bin auch 21, so ist unvorstellbar, mit 21 jetzt an einer Überdosis nach einem vermeintlichen Partyabend oder wie auch immer zu sterben. Und ich glaube, dass es in den USA auf jeden Fall eine bisschen größere Welle schon geschwappt ist und auch diese ganze Anti-Xanax-Bewegung eben von Lil Xan, was eben auch so ein bisschen paradox ist, weil der ist ja unter Lil Xan bekannt geworden, hat sich dann umbenannt, aber hat dann eben gemerkt, dass Lil Xan auf jeden Fall doch besser funktioniert und sich besser verkauft. Deswegen heißt er wieder Lil Xan, obwohl er diese Anti-Xanax-Bewegung ins Leben gerufen hat. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es da irgendwie eher noch angekommen ist. Ich kann mir eben auch vorstellen, dass durch die Opioid-Krise in den USA, beziehungsweise einfach, ich weiß nicht, auch Valium und Co., also dieses ganze Mother's Little Helper, dass das eben einfach eine schon längere Geschichte hat und ich glaube, man da irgendwie schon mehr drüber weiß inzwischen. Also ich meine, die Opioid-Krise ist eben unter anderem auch durch dieses Unwissen, was man gegenüber Oxycodon oder so hatte, ausgelöst worden. Aber inzwischen ist man da, glaube ich, irgendwie ein bisschen aufgeklärter, kann ich mir vorstellen. Oder von dem, was man auch so sieht, es gibt auf jeden Fall die ein oder andere oder relativ viele Bewegungen, die sich gegen dieses ganze Thema verschreibungspflichtige Medikamente werden zu leicht ausgegeben drehen. Ich glaube, in Deutschland ist das was anderes. Ich glaube, das ist auch einfach die Musik, also das ist ja auch noch nicht, ich weiß nicht, seit 2015 oder 2016 ist Trap halt so ein Ding, jetzt seit 2-3 Jahren ist oder dieses auf Medikamente bezogene Trap-Rappen noch mal größer in Deutschland. Aber es ist ja irgendwie alles noch relativ jung. Und wenn man gerade eben sieht, für mich ist das so ein ganz schönes Beispiel, Jan Kalle ist ja so ein Berliner irgendwie, der gerade total gehypt wird. Also auch ganz doll von 16, 17-Jährigen, die auch gar nicht eigentlich, ja, wahrscheinlich jetzt durch seine Musik schon wissen, was er da berappt, aber eben sonst noch nie, kann ich mir vorstellen, damit in Berührung gekommen sind. Und der ist richtig durch die Decke gegangen in dem letzten Jahr. Und das ist halt für mich eigentlich irgendwie so ein Zeichen, dass das noch gar nicht angekommen ist. Ich glaube, das hat gerade noch zu sehr dieses Phänomen oder ist noch gerade zu sehr in diesem Nebel so, oh, das ist irgendwie was Faszinierendes und was aus Amerika und so irgendwie was Außergewöhnliches. Ich glaube, das hat noch diesen Eindruck, Schleier um sich.
Ja, den Eindruck hatte ich auf jeden Fall auch. Es gibt von Arthur Tracks eine ganz schöne Folge, wo es halt darum geht, wir werden das auch in den Shownotes verlinken, wo er halt auch interviewt wird und wo ich eigentlich die ganze Zeit nur dachte, also ich habe noch nie was von ihm gehört und dachte so, Alter, was ist das denn für ein Vogel?
Ja, total.
Es halt so total sinnentleert. Ja. Und er hat sich auch irgendwie keinerlei Verantwortung irgendwie bewusst.
Das hat mich in dem Interview auch weil natürlich irgendwo stimmt das auch, was, also du bist Künstler, du rappst irgendwie oder weil du singst oder machst eben Kunst über dein Leben.
Ich bin Lehrer, ich bin
ja, aber Künstler, das ist eben blablabla. das ist eben falsch so, weil wenn du weißt, du hast eine Zielgruppe von sagen wir mal 13 plus oder 13 bis 25. Ja. Oder 13 bis 21, wie auch immer, was glaube ich bei ihm schon eigentlich, also auf jeden Fall junge Hörer, seine Zielgruppe irgendwie sind, der müsste sich dessen bewusst sein, und ich glaube, er ist sich dessen auch irgendwo eigentlich bewusst, aber ich weiß nicht, ob er es nicht vielleicht auch einfach wirklich cool findet, weil er lebt es ja und zelebriert es ja sehr, und ob er es jetzt schlimm findet, dass sich andere Leute, die ein paar Jahre jünger sind als er, mit da rein begeben. Ich habe auf jeden Fall auch schon öfters mal irgendwelche Bilder gesehen von irgendwelchen Kumpels von mir oder irgendwas, aber von irgendwelchen Leuten aus Potsdam, die ihn mal in Berlin getroffen haben und eben voll gehypt haben. Und ich glaube, er findet das auch ganz toll, mit so, also er findet das, glaube ich, auch super, irgendwie angesprochen zu werden und hey, yo, Kalle, wollen wir eine Tüte zusammen rauchen und irgendwie eine Sandy zusammen poppen.
Er sagt auf jeden Fall eine sehr wichtige Sache, auch in dieser Tracks-Folge, nämlich, beziehungsweise, also er kommentiert das, ja. diesen Punkt, was du auch gerade mit Lil Xan so angesprochen hast.
Ja.
Ja, dann hat er sich dann doch wieder in Lil Xan umbenannt. Es ist halt schwierig, wenn du so Drogen zum Inhalt deiner Kunst, deiner Musik machst, wenn du dann plötzlich merkst, oh, ist doch scheiße, ich kann das nicht bis ich 60 bin, wahrscheinlich werde ich gar nicht 60.
Ja.
Dann hast du ein Problem, weil du kommst von diesem Image nicht mehr los.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde halt, Jan Kalle und Negativ OG sind für mich die beiden Paradebeispiele von, es wiederholt sich einfach nach kürzester Zeit komplett, weil es so inhaltslos ist. Und wenn es eben nur dieses eine Thema gibt, dann kannst du darüber auch keine 50 oder 100 Tracks schreiben oder kannst du darüber auch keine 4 oder 5 oder 10 Alben rausbringen, sondern ist es eigentlich schon nach 2 Alben oder nach 3 Alben eigentlich schon durch, das Thema. Weil irgendwie dann der 500. Song über ich sippe Berlin, und also es ist ja immer eigentlich so dann mehr oder weniger das Gleiche, und die Beats können sich dann auch nicht mehr so großartig verändern, dass es jetzt nochmal komplett neu erfunden wird. Also es hat natürlich irgendwie ein Ablaufdatum. Aber vielleicht leben sie es deswegen auch gerade so exzessiv und mit dem Gedanken, aber dahinter, man, wer hört denn das eigentlich wieder? Also das ist Popmusik, Chartmusik ist für Kinder gemacht und für junge Erwachsene. Viele Jugendliche hören nun auch über YouTube und so und ein bisschen nischigere oder Soundcloud nischigere Musik. Aber eben das, was am Ende in die Charts kommt, ist fürs Radio und auch eben für junge Kinder irgendwie gemacht. Und als ich jung war, Trailer Park wurde initiiert. So, also Crack Street Boys 2, weiß ich noch, wurde komplett einmal weg vom Fenster genommen, weil es eben zu krass ist, weil es eben zu sexuell ist oder wie auch immer, natürlich auch Drogenmissbrauch, aber eben in so einer komödiantischen Art und Weise ja eigentlich rübergebracht wird. Und das fand ich halt schon immer so, okay, krass, dass das initiiert wird irgendwie. Aber dann sehe ich das heute, dass wirklich super, super erfolgreiche, Tracks und Künstler in den Charts auch sind, mit Songs, die komplett einmal, also die Zanny heißen oder was auch immer, die zum Research Benzos. Was ist denn das, wenn ich ein junger Mensch bin, der noch nie irgendwas davon, dann google ich erstmal, was sind eigentlich Research Benzos? Ah, Benzos? Ah, der ballert Benzos? Und dann zählt er ja da auch verschiedene Namen auf. Irgendwie, das sind natürlich, wenn ich das irgendwie als junger Mensch höre und das noch nie gehört habe, dann gucke ich vielleicht auch nach, was das ist, beschäftige mich mit dem Thema, denke mir, wie der coole Negativ-OG, der nimmt das, da habe ich auch irgendwie Interesse dran. Und ich finde es eben super schwierig aus dieser Perspektive, dass es eigentlich natürlich irgendwie von oben alles gepusht wird und da wieder Geld rausgeholt wird aus dem Missbrauch von Medikamenten, die schwerst abhängig machen, und vor allem in dem Bereich so Jugendliche, also irgendwie der Missbrauch Jugendlicher. Also ich meine, Benzo-Missbrauch ist auch ein Riesending bei ganz alten Menschen, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber irgendwie natürlich so, ich finde es ganz doll verwerflich. Also ich finde das ganz schwierig und frage mich auch, wer da eigentlich die Scheuklappen drauf hat. Also dass das alles so durchgeht, finde ich irgendwie. Also klar, natürlich, Meinungsfreiheit und die sollen alle rausbringen, was sie wollen. Aber man kann sich ja schon als Label irgendwie entscheiden, wen man so pushen möchte, wen man so, welchen Artist man so irgendwie hochziehen möchte und wen nicht.
Ja, auf jeden Fall. Sehe ich auf jeden Fall auch so. Also es wundert mich auch. Ich würde mich auch mal interessieren, mal mit den Leuten dazu sprechen, wie die eigentlich darüber denken. Und aber wir müssen langsam zum Schluss kommen.
Ja.
Genau. Und Ich fand es auf jeden Fall super spannend, mich mal darüber auszutauschen, weil das, wie gesagt, auch ein Thema ist, was mich schon länger so umtreibt und was ich, wie gesagt, so interessiert beobachte. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht mehr ganz so nah dran, aber das hat schon eine gewisse Dramatik in gewisser Weise, finde ich. Und ja, wie gesagt, man weiß nicht so ganz, in welche Richtung das jetzt noch so geht und wie sich das so weiterentwickelt und was wird jetzt aus diesen Künstlern, was wird aus deren Fans und ja, bin ich auch mal gespannt.
Ich denke auf jeden Fall, das ist so eine Welle wie vieles. Also es wird auch wieder abklingen, der Hype darum und auch diese Musik, der Hype um diese Musik wird wieder abklingen. Ja,
spätestens, aber wenn sie halt im Zug sind.
Ja, und das ist halt aber irgendwie im Endeffekt so ein bisschen die Frage. Also ja, das ist natürlich auch wieder in jeder Epoche so. Aber was dabei so zurückbleibt, wenn Leute, was ich persönlich auch schon mitbekomme, Leute, die 15, 16, 17 sind und eben wirklich eine Abhängigkeit entwickelt haben gegenüber Benzos oder auch gegenüber Opioiden oder auch eben die Kombination, ist ja auch eben, das ist ja auch eben so ein bisschen das Ding, ne? Die Kombination aus beidem unglaublich gefährlich, aber leider viel besungen und auch irgendwie total glorifiziert. Aber auf jeden Fall denke ich, wird es auch wieder so ein bisschen abklingen, aber ich weiß nicht, viele, viele junge Menschen, die sich, denke ich, damit leider einen riesengroßen Stein an ihr Bein gebunden haben für den Rest ihres Lebens, weil das nun mal einfach eine Abhängigkeit, eine Problematik ist, die du dein ganzes Leben lang mit dir trägst. Und gerade nach, finde ich, also ich finde, das hat ja auch immer noch mal diesen Touch bei Medikamenten und das ist auch das, was bei mir zum Beispiel ein großes Stichwort ist. Irgendwann brauche ich das auch wirklich mal. Irgendwann habe ich vielleicht mal einen schlimmeren Unfall und habe eben was mit der Bandscheibe oder was auch immer und bekomme das verschrieben und kann es auch verschrieben bekommen, ohne eben wieder in dieses Loch der Abhängigkeit zu fallen. Und vielleicht habe ich auch mal irgendwie, also kommt eben die Situation, dass ich das wirklich brauche, das Medikament, und das eben auch für die Situation dementsprechend bei mir wirkt. Ist ja auch nochmal so eine Sache, wenn du natürlich deine Toleranz in dir entwickelst, die bis ins Grenzenlose gehst, wirkt auch natürlich in der jeweiligen Situation, wenn es wirklich mal angebracht wäre oder wenn man es wirklich braucht, das Medikament, braucht man natürlich ein viel, viel, vielfaches davon, um dass es so wirken kann, wie es wirken sollte oder wie es wirkt bei anderen Menschen in einer viel geringeren Dosis. Und das möchte ich mir zum Beispiel auch bewahren für meinen Rest meines Lebens.
Ja, natürlich. Ich hoffe natürlich, dass auch viele andere Menschen sich das bewahren. Ich hoffe, wir konnten in diesem Sinne auch ein bisschen Aufklärungsarbeit heute leisten, ein bisschen was erklären, uns auch selber erklären vielleicht. Ich hoffe, ihr fandet es spannend oder interessant oder konntet ein paar Erkenntnisse gewinnen. Ich für meinen Teil habe das auf jeden Fall getan heute.
Ja, und ich habe das Gespräch mit dir auch genossen, Erik.
Ja, dankeschön, ebenso. Und du kannst du uns noch jetzt einen Song als Rausschmeißer kredenzen.
Oh, ein Rausschmeißer? Ja, dann kommt jetzt von Lil Peep, Pop and Pills, Thinking About You. Ein sehr trauriges Lied auf jeden Fall, aber da wir über diesen jungen Mann auch viel gesprochen haben. Nochmal zum Abschluss auch ein Lied von ihm.